ARD. 5 Jahre Corona, was haben wir gelernt, ist ein 10-teiliger Podcast von NDR Info. Das hier ist die 5. Folge. Wenn ihr die ersten noch nicht gehört habt, dann fangt am besten damit an. Neue Folgen gibt es jeden Dienstag in der ARD Audiothek.
Was niemand ausschließen kann, auch wenn das jetzt immer getönt wird in der Öffentlichkeit, dass die Schließung alle ein Fehler war, niemand kann ausschließen, dass nicht wieder die Schulen zugemacht werden. Weil mit jedem neuen Virus, mit jeder neuen Infektionswelle, mit jeder neuen Pandemie wird man zunächst nicht genau wissen, wie das Virus genau funktioniert und welche Risiken auch ausgehen von Infekten, wenn sich Kinder infizieren.
Die allermeisten Studien zeigen, dass auch die Schließung von Schulen einen Effekt hatte auf letztendlich die Transmission. Aber die Frage, wollen wir Schulen schließen, ist es uns das wert, um die Transmission zu vermeiden? Oder wollen wir lieber einen anderen gesellschaftlichen Bereich schließen? Auch die Frage müssen wir, glaube ich, vorher diskutieren.
Ich weiß noch, wie das war, als 2020 plötzlich die Kinder zu Hause waren. Wir hatten zu der Zeit 2 Schulkinder. Das ging gerade so, weil wir 2 Computer haben, sodass beide ihren Online-Unterricht machen konnten. Aber wäre unser jüngster Sohn auch schon zur Schule gegangen, dann hätten wir echt ein Problem gehabt. Und wir hatten wirklich Glück mit den Lehrern. Also unsere Grundschullehrerin zum Beispiel stand auch mal mit Maske vor der Tür und brachte Unterlagen zu uns nach Hause und solche Dinge. Aber ich kenne da auch ganz andere Geschichten.
Ja, das habe ich auch von Freunden gehört. Da gab es quasi keine Ansprache. Die Eltern mussten das mit den Kindern ganz alleine machen. Da hat sich niemand gekümmert. Das war zumindest der Eindruck bei den Familien. Bei uns war das kein Thema. Meine Kinder gehen ja nicht mehr in die Schule. Aber die kamen trotzdem nach Hause aus ihren Uni-Städten. Denn es war ja nicht klar, wie lange wird das alles so gehen. Und da haben wir gedacht, wenigstens sind wir dann alle zusammen. Wir hatten dann Probleme mit dem WLAN. Das war komplett überlastet, weil wir eben alle 4 dann im Homeoffice waren.
Oh ja, das war bei uns allerdings auch schwierig.
Millionen Eltern in Deutschland werden sich von Anfang nächster Woche an selbst um die Betreuung ihrer Kinder kümmern müssen. Fast alle Bundesländer haben heute die Schließung ihrer Schulen und Kindertagesstätten beschlossen oder den Unterricht eingestellt. Ziel ist es, eine schnelle Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Mecklenburg-Vorpommern will morgen möglicherweise nachziehen.
Am Freitag, dem 13. März 2020, geben die Kultusministerien der Länder bekannt, was sie am Vortag beschlossen haben. Die Schulen in Deutschland sollen vorerst geschlossen bleiben. Bis zu den Osterferien, heißt es zunächst. Doch dabei wird es nicht bleiben.
Für die Kinder, deren Eltern in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten, also zum Beispiel als Pflegekraft, wird eine Notbetreuung eingerichtet. Für alle anderen heißt es Homeschooling, Fernunterricht. Bis hierhin unvorstellbar. Die meisten Schulen sind völlig unvorbereitet. Wenig digitale Infrastruktur, kaum Fachkenntnisse bei den Lehrern, keine Endgeräte für die Schülerinnen und Schüler.
Das Geld für den Digitalpakt Schule soll im Schnellverfahren auch für den Aufbau von digitalen Lernplattformen genutzt werden. Ende März beschließt die Kultusministerkonferenz, dass trotz aller Schwierigkeiten und Schulschließungen die Abiturprüfungen in diesem Jahr nicht entfallen werden. Die Schulen bleiben dennoch länger als ursprünglich geplant geschlossen.
Am 13. April, mitten in den Osterferien der meisten Bundesländer, legt die Wissenschaftsakademie Leopoldina ein Gutachten vor, wie die Rückkehr zum Präsenzunterricht schrittweise gelingen kann. Mit reduzierten Gruppengrößen und Masken.
2 Tage später beschließt die Ministerpräsidentenkonferenz gemeinsam mit der Bundeskanzlerin, dass die Schulen am 4. Mai wieder geöffnet werden. Mit welchen Regeln? Wechselunterricht, Gruppengrößen, Pausenregelung? Das ist von jetzt an Ländersache. Genauso wie die Entscheidung, ob zuerst die Grundschüler oder die Abschlussklassen in die Schulen zurückkommen sollen.
Einige Länder öffnen die Schulen schon vor dem 4. Mai. In Sachsen zum Beispiel bereits am 20. April. Wenige Tage später folgen Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt. Zwischen 4 und 6 Wochen lang waren die Schulen in dieser ersten Covid-Welle also geschlossen.
Hallo zur 5. Folge unseres Podcasts 5 Jahre Corona, was haben wir gelernt? Wir fragen, welche Lehren wir mithilfe der Wissenschaft aus der Pandemie ziehen können oder schon gezogen haben und was wir beim nächsten Mal auf jeden Fall anders machen müssten. Mein Name ist Corinna Hennig und an meiner Seite in diesem Podcast ist meine Kollegin Daniela Remus, die schon lange als Wissenschaftsjournalistin arbeitet, passenderweise in beiden Bereichen, um die es heute gehen soll, Medizin und Bildung. Denn wir reden heute über Schule in Pandemiezeiten.
Ja, wenn das mal nicht eins der am stärksten diskutierten Themen ist, womöglich noch vor dem Reizthema Maskenpflicht. Ja. Schon während der Pandemie und aber eben auch im Nachhinein ist ja eine gesellschaftliche Debatte entbrannt. Die einen sprachen von unverantwortlichem Handeln wegen der sozialen und schulischen Folgen und die anderen von zwingend nötigen Schutzmaßnahmen. In der Politik ist heute offenbar allgemeiner Konsens, so wie es mit den Schulen in der Corona-Pandemie gelaufen ist, sie einfach dicht zu machen, so sollte es nicht wieder passieren. Und dann kommen ja eben häufig diese pauschalen Sätze, keine Schulschließung mehr. Die Wissenschaft sieht das differenzierter, denn keiner weiß, welcher Erreger die nächste Pandemie verursachen wird.
Und auch das sogenannte Team Vorsicht hatte ja Argumente. Also diejenigen, die Maßnahmen in Schulen befürwortet haben oder eben sogar die Schließung von Schulen. Manche wollten ihre Kinder eben nicht ungeimpft dem Infektionsrisiko aussetzen. Obwohl irgendwann klar war, für Kinder ist das Virus deutlich ungefährlicher als für Erwachsene. Aber auch für Kinder ist eine Infektion nun mal nicht komplett risikofrei. Und vor allem nicht für alle Kinder, denn es gibt ja auch Kinder mit Vorerkrankungen. Und außerdem nicht zu vergessen, es sind ja nicht nur Kinder und Jugendliche in der Schule, sondern auch Lehrkräfte.
Was ist also die richtige Entscheidung in einer Pandemie, wenn gehandelt werden muss, ohne ausreichendes Wissen? Schulen auf oder Schulen zu? Wenn man die Wissenschaft dazu fragt, bekommt man die Antwort, ihr ahnt es schon, so einfach ist das nicht und zwar auch beim nächsten Mal nicht. Aber die gute Nachricht? Es gibt einiges, das man wissenschaftlich betrachtet präventiv tun kann.
Tun könnte, muss man aber wohl leider sagen. Denn die schlechte Nachricht, so richtig viel scheinen Politik und Öffentlichkeit, zumindest was diese Schulsituation betrifft, aus der Pandemie bisher nicht gelernt zu haben.
Wenn wir mal an den Anfang der Pandemie zurückdenken, muss man eins vielleicht erstmal klar festhalten, dass in der aufgeheizten Debatte um Schulen auf oder Schulen zu manchmal etwas untergegangen ist. Die Schulen wurden ja nicht nur hier bei uns, sondern im Prinzip weltweit geschlossen.
Allerdings.
1,5 Milliarden Schüler konnten in 188 Ländern im Jahr 2020 eine Zeit lang nicht zur Schule gehen. Um ein Virus einzudämmen, über dessen Eigenschaften man nicht genug wusste damals. Also, inwieweit könnte das Virus auch für Kinder gefährlich sein? Und wie sehr sind Kinder Multiplikatoren in der Pandemie? Und deshalb wurden in der ersten Welle Schulen fast überall zugemacht. Auch in Schweden galt für die älteren Schüler Distanzunterricht. Große Unterschiede gab es dann aber eben im späteren Pandemieverlauf, also vor allem in der zweiten Welle 2020/2021, die dann eben wieder in die Wintermonate fiel, wo man weniger draußen war und die Infektionszahlen sich eben nicht reduzieren ließen, weil alle drinnen saßen.
Es gibt dazu ganz gute Überblicksdaten von der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Da sind mittlerweile, meine ich, 38 Mitglieder drin. Und es gibt auch Daten vom IFO-Institut für Wirtschaftsforschung. Die Quellen verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Das Ganze ist ziemlich komplex, aber ein paar Details können wir hier mal nennen. Am längsten waren die Schulen in Chile, Lettland und Polen zu. Im Europavergleich liegt Deutschland bei den Schulschließungen auf Platz 2, also tatsächlich vergleichsweise streng, weltweit betrachtet, aber zumindest bei den weiterführenden Schulen im unteren Mittelfeld. Im Vereinigten Königreich, in Portugal, in der Türkei und in Israel zum Beispiel waren die Schulen für Oberstufenschüler insgesamt länger geschlossen. Und wichtig zu wissen ist auch, es gab in vielen Ländern längere Phasen mit Teilöffnungen, auch in Deutschland, wie wir wahrscheinlich alle noch wissen. Also zum Beispiel Grundschüler durften dann zumindest im Wechselunterricht früher wieder zur Schule gehen als viele andere.
Ja, und darüber habe ich auch mit Hajo Zeb für diesen Podcast gesprochen. Er ist Epidemiologe am Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen. Und er findet es eben sehr, sehr wichtig, gerade bei diesem Thema, das emotional so aufgeladen ist, jetzt im Nachhinein nicht einfach alles in einen Topf zu schmeißen. Denn nicht alle Schulen waren über Wochen dauerhaft geschlossen. Du hast es gerade schon angedeutet, Corinna. Die Unterrichtsangebote variierten von Corona-Welle zu Corona-Welle.
Es ist ja auch so gewesen, dass wir durchaus eine große Bandbreite von Reaktionen gesehen haben. Vielleicht nicht im initialen Lockdown, aber was dann so mit Schulöffnung und Schließung ging, das war ja auch durchaus unterschiedlich, wie manche Bundesländer das gehandhabt haben. Also wir haben eine ganze Bandbreite von Dingen gehabt, deswegen kann man auch gar nicht so richtig sagen, also das war schlecht und jenes war gut auf ganz grundsätzlicher Ebene, sondern wir haben eine Bandbreite von Dingen gehabt.
Also, der Umgang der Schulen mit der Pandemie war extrem unterschiedlich. Deshalb ist es eben auch nicht möglich, über Schulschließungen pauschal zu urteilen.
Eigentlich nicht.
Nee, in manchen Regionen werden Schulen komplett geschlossen, weil sich so viele Lehrer infiziert haben, dass es gar keinen Unterricht mehr geben kann. Beispielsweise. Also, damals. Deutschland diskutiert über Stoßlüften und frierende Schüler. Von Schule zu Schule sind die Regeln andere. Von Woche zu Woche manchmal auch.
Das ist der berühmte Flickenteppich, über den wir Journalisten dann immer so mäßig originell geschrieben haben. Diesen Ausdruck hört man während der Pandemie eigentlich ständig. Und damit werden die Unterschiede beklagt eigentlich zwischen den Bundesländern bei allen Regelungen von Maskenpflicht bis Schulschließung. Aber das ist nun mal der Föderalismus. Und auch Bildung ist Ländersache. Und man muss vielleicht trotzdem mal anmerken, es kann ja durchaus sinnvoll sein, wenn in einem dynamischen Infektionsgeschehen, also wenn noch nicht die ganze Deutschlandkarte rot ist, regional oder sogar lokal mit Maßnahmen reagiert werden kann. Darüber haben wir auch mit dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lars Schade, gesprochen.
Das ist einer der Punkte, die auch ganz wichtig sind, gesellschaftlich und politisch zu diskutieren. Als Aufarbeitung der Pandemie wollen wir eigentlich eine zentrale Entscheidungsinstanz dann in der nächsten Pandemie oder in der nächsten großen Gesundheitslage oder wollen wir das nicht?
Also ganz zentralistisch, so wie in Frankreich zum Beispiel, oder wollen wir vielleicht aus guten Gründen eben auch in einer Pandemie streng beim deutschen Föderalismus bleiben?
Dann muss man eigentlich auch damit zufrieden sein, dass man eben Ungleichheiten hat innerhalb von Deutschland. Und das jedes Mal neu zu kritisieren, das macht dann wenig Sinn. Also das muss aber, denke ich mal, nochmal ganz generell diskutiert werden.
Dazu gibt es auch ein paar juristische Anmerkungen, aber da kommen wir später nochmal drauf.
Kommen wir also mal zur Frage, was die Schulschließungen denn überhaupt bewirkt haben. Also wenn wir jetzt nur mal die Ausbreitung des Virus uns anschauen. Die sozialen Nebenwirkungen blenden wir jetzt erstmal aus. Da kommen wir später noch drauf. Der Modellierer Dirk Brockmann von der Technischen Universität Dresden, den haben wir ja schon in Folge 4 gehört, er erklärt, was Schulen beim Thema Kontaktreduzierung so besonders macht.
Schulen sind ja auch sozusagen ein Ort, wo die Kontaktnetzwerke extrem dicht sind. Das heißt, man hat manchmal hunderte, tausend Schüler, die rennen da rum, sind im Klassenraum und eine Person kann quasi immer 20 anstecken und dann die Lehrkräfte können es dann von Klassenraum zu Klassenraum tragen. Leider gab es damals nur bedingt Daten dazu, wie diese Kontaktnetzwerke in Schulen aussehen. Und es war nicht wirklich klar, wie stark eine Schule so ein Verstärkungsort ist, also ein Ort, den das Virus reingetragen wird, sich vervielfältigt, dann wird es in die Familien reingetragen, an die Arbeitsplätze und so weiter. Wie wichtig ist dieser Knoten?
Unklar war zu Anfang der Pandemie ja auch noch eine Weile, ob Kinder eigentlich überhaupt genauso viel Virus verbreiten können wie Erwachsene. Da gab es ja die Studie zur Viruslast bei Kindern aus dem Team von Christian Drosten an der Charité. Die wurde heiß diskutiert, auch sehr viel kritisiert.
Ja, absolut. Das war Wahnsinn.
Die ist aber im Januar 2021 dann auch wirklich im Fachmagazin Science erschienen, also von anderen Wissenschaftlern begutachtet und für valide befunden worden. Das heißt, Kinder können ganz grundsätzlich eine ähnlich hohe Viruslast haben wie Erwachsene, auch wenn sie meistens harmlos oder asymptomatisch erkranken. Mhm. Allerdings können nicht jedes Kind immer automatisch, was die Viruslast angeht. Mittlerweile gehen manche Forschende davon aus, dass Kinder etwas weniger empfänglich für das Virus sind als Erwachsene und dass sie auch weniger Virus abgeben, wenn sie infiziert sind. Darüber, welche Rolle genau die Kontaktnetzwerke in den Schulen spielen, so wie Dirk Brockmann es eben erklärt hat, weiß man zwar immer noch nicht viel mehr, auch heute nicht. Also inwieweit das ein regelrechtes Drehkreuz für den Erreger ist. Allerdings ist das Element der Schulschließungen nicht neu, das muss man sagen. Es hat sich auch in der Vergangenheit bei Atemwegserregern bewährt. Stichwort spanische Grippe.
mit jeder neuen Pandemie wird man zunächst nicht genau wissen, wie das Virus genau funktioniert und welche Risiken auch ausgehen von Infekten, wenn sich Kinder infizieren. Im Übrigen hatten wir ja auch in der Covid-Pandemie durchaus Evidenz, dass dort, wo Schulen geschlossen waren, sowohl die Morbiditäts- als auch die Mortalitätsraten runtergegangen sind. Also die Schulschließungen waren ja nicht ganz erfolglos, zumindest mit Blick auf Erkrankungsraten und auch Sterberisiko.
Morbiditätsraten ganz kurz, damit gemeint ist die Krankheitslast.
Ja, genau. Und das sagt Olaf Köller. Zu Beginn dieser Folge habt ihr ihn ja schon einmal gehört. Er ist Psychologe und Erziehungswissenschaftler und er leitet das Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik in Kiel. Ich habe mit ihm für diesen Podcast gesprochen, weil er den Überblick hat, wie sich die Pandemie auf die Leistungen der Schülerinnen und Schüler ausgewirkt hat, aber eben auch darauf, wie sie sich in dieser Zeit entwickelt haben, also was Konzentration und Motivation angeht, also alles das, was nicht auf dem Stundenplan steht, aber was man in der Schule lernen sollte. Aber darauf kommen wir gleich nochmal.
Okay, aber zu der Aussage von Olaf Köller, dass Schulschließungen durchaus dazu beigetragen haben, das Infektionsgeschehen einzudämmen, also ob man Effekte messen konnte. Dazu gibt es auch Daten aus der Evidenzsynthese der Royal Society. Ihr erinnert euch vielleicht an Folge 4, das ist die Meta-Analyse, über die wir dort gesprochen haben, in der die Erkenntnisse aus der globalen Studienlage zusammengetragen worden sind und die deshalb besonders aussagekräftig ist.
Ja, insgesamt 104 Studien hat die Royal Society zum Thema Schulschließungen ausgewertet und zusammenfassend lässt sich sagen, Schulschließungen haben durchaus etwas gebracht. Mhm. Das Bild ist nicht ganz einheitlich, eben weil die Effekte so schwer unabhängig von anderen Maßnahmen isoliert untersucht werden können. Aber mehr als die Hälfte der Studien hat eine starke Evidenz dafür gefunden, dass sie das Infektionsgeschehen reduzieren können. Und zwar sowohl in den Schulen selbst als auch darüber hinaus, das heißt in den Familien und in der restlichen Bevölkerung.
Eine amerikanische Studie schätzt, dass es in den Kommunen, die ihre Schulen zu Beginn der Pandemie später geschlossen haben als andere, mindestens 980 Tote pro Tag mehr gegeben hat. Diese Studie wird auch von der Royal Society zitiert. Es gibt aber auch ein paar andere Studien, die zeigen, dass sich nicht immer viel verändert hat, wenn die Schulen dann wieder aufmachten. Das spricht ein bisschen dagegen, wobei man da auch sagen muss, da wurden innerhalb der Schulen dann eben oft Masken getragen, Lerngruppen verkleinert und so weiter. Also da waren dann andere Maßnahmen tatsächlich in Kraft gesetzt worden. Aber es gibt auch konkrete Erkenntnisse für Deutschland. Die Epidemiologin Berit Lange hat das zum Beispiel zusammen mit KollegInnen untersucht. Da waren auch ein Kindermediziner dabei, Hygieniker und Statistiker. Das war eine rückblickende Beobachtungsstudie, die die Daten von Ansteckungen in Schulen untersucht hat im Zeitraum zwischen März 2020 und April 2022. Und das Ergebnis ist, das Risiko, infiziert zu werden, war für Schüler und Lehrkräfte größer als für den Rest der Bevölkerung in der Zeit, wo die Schulen offen waren und alle gleichzeitig zur Schule gehen konnten. Und Schulen haben in der Omikron-Welle, also Anfang 2022, rund ein Fünftel zu den Infektionen in der Gesamtbevölkerung beigetragen, also 20%. Und als sie andersherum geschlossen waren, in den Ferien zum Beispiel, da waren es nur 2%.
So weit, so gut. Aber klar ist auch, und das ist mittlerweile ja breit berichtet worden, diese Effekte wurden zu einem echt hohen Preis erkauft. Der Bildungsforscher Olaf Köller hat gemeinsam mit seinem Kieler Team und mit Forschenden aus anderen Instituten untersucht, wie die Kinder und Jugendlichen durch die Pandemie gekommen sind, wie sie mit Schulschließungen und mit Distanzunterricht zurechtgekommen sind. Nationales Bildungspanel heißt diese Untersuchung. Das ist eine sogenannte Multikohortenstudie mit rund 70.000 Teilnehmern.
Die gibt es auch schon länger, ne?
Genau, die Studie läuft seit 2009 und sie sammelt Daten, wie sich Kinder und Jugendliche in verschiedenen Altersgruppen entwickeln und zwar im Hinblick eben auf den Bildungsbereich. Das geschieht durch Befragungen, aber eben auch durch Testungen und das Ziel der Forschenden ist es eben, dadurch mehr darüber zu erfahren, welche Kompetenzen, welche familiären Verhältnisse und welche Umgebung den Bildungsweg von Kindern und Jugendlichen eigentlich wie stark beeinflussen. Und deshalb geht es um einzelne Kompetenzen wie zum Beispiel Konzentrationsfähigkeit oder Selbstorganisation.
Es hat, wie wir gerne technisch ausdrücken, wieder die vulnerablen Gruppen getroffen. Das heißt, die, die es schon vorher schlecht hatten, vor der Pandemie, denen ist es auch in der Pandemie schlechter ergangen. Das sind oftmals auch Familien mit Migrationsgeschichte, mit Zuwanderungshintergrund. Das sind armutsgefährdete Familien. Das hat auch natürlich dann gerade im Leistungsbereich solche Kinder getroffen, die oder Jugendliche auch, die große Probleme auch hatten, sich selbst zu regulieren, also die Mühe hatten, sich beim Arbeiten zu konzentrieren beispielsweise. Das haben sehr gut auch Ergebnisse unseres nationalen Bildungspanels gezeigt. Also die, die im Grunde genommen hinsichtlich ihrer psychischen Ausstattung gut vorbereitet waren, haben deutlich weniger unter den Lockdowns, unter den Schulschließungen gelitten, als die, die es auch schon vorher sehr schwer hatten.
Auch die internationale Vergleichsstudie PISA zeigt massive Lerndefizite bei Jugendlichen.
Das haben die meisten wahrscheinlich mitbekommen.
Ja, sie wurde 2023 veröffentlicht und hat die Schülerinnen und Schüler im Jahr 2022, also im dritten Jahr der Pandemie, dafür getestet. Und das, was die Forscher da gesehen haben, da besteht für sie wirklich ein sehr klarer Zusammenhang zwischen diesen auffälligen Lerndefiziten und der Lernsituation während der Pandemie. Aber nicht nur in Deutschland, sondern weltweit haben die Schülerinnen und Schüler so schlecht abgeschnitten wie nie zuvor.
Wenn wir nach Schweden beispielsweise schauen, wir haben ja in PISA auch Schweden als Teilnahmestaat. Und Schweden ist ja in der Pandemie berühmt geworden durch seinen sehr, sehr liberalen Umgang mit dem Virus. Keine Lockdowns, keine Schließungen von Restaurants, also das öffentliche Leben ging weiter. Und trotzdem haben die Schweden in PISA einen deutlichen Rückgang in den Leistungen.
Das wird vielleicht manche überraschen, weil Schweden ja immer so das Vorzeigebeispiel der Schulöffnung, ja, also der offenen Schulen in der Pandemie war.
Genau, immer so das goldene Beispiel. Aber wenn man sich die Lerndefizite anguckt, eben dann doch auch nicht.
Das heißt, da gab es noch andere Auswirkungen.
Mhm. Ja, ganz offensichtlich. Und im vergangenen Jahr, 2024, waren dann eben die Grundschüler dran mit getestet werden. Und zwar mit dieser regelmäßigen Testung ihres Wissens in den Naturwissenschaften und in Mathematik. Diese Studie heißt TIMSS-Studie. Auch sie findet international statt. Da arbeitet Olaf Köller auch mit und er zeichnet ein geteiltes Bild, was die Ergebnisse angeht. Die meisten Schülerinnen und Schüler konnten ihre Leistung stabilisieren. Sie haben also ziemlich viel aufgeholt.
Klingt erstmal gut.
Ja, aber einer kleineren Gruppe ist das eben nicht gelungen und zwar in einem beunruhigenden Maße.
In TIMSS haben wir einen kleinen Befund, der ist in der Öffentlichkeit gar nicht so stark wahrgenommen worden, dass die untersten 5%, also die leistungsschwächsten 5% im Jahre 2023, noch deutlich schwächer sind, als die leistungsschwächsten 5% vor 4 Jahren waren. Und hier ganz unten, in diesem untersten Leistungsbereich, sind natürlich sehr viele Kinder mit Zuwanderungshintergrund, die sogenannte erste Generation, also Kinder, die selbst zugewandert sind. Und das sind natürlich in vielen Fällen auch die 2015, 2016 zu uns gekommenen Kinder, die es ohnehin schon schwer hatten durch Fluchterfahrung, durch Traumatisierung, durch Bürgerkrieg, durch Krieg. Und diese Kinder, im Übrigen auch diese Jugendlichen, das sehen wir auch bei den Älteren, diese Kinder haben wir wirklich verloren und dazu mag die Corona-Krise auch noch beigetragen haben. Wir hatten noch nie in den internationalen und nationalen Schulleistungsstudien so niedrige Leistungen in der Gruppe der Kinder beziehungsweise dann eben in PISA-Jugendlichen der ersten Generation, die wir über die Krise und eine fehlende Sprachförderung dann auch und fehlende Lernangebote wirklich verloren haben.
Das heißt, man muss eins noch mal ganz klar festhalten. Die Schulschließungen während der Corona-Pandemie haben Folgen gehabt. Vor allem allerdings für Kinder, die es ohnehin schon schwer haben. Und da sprechen wir natürlich auch nicht nur von den Geflüchteten, sondern auch von anderen Kindern in Deutschland. Das zeigt aber auch vor allem, dass die Schulschließungen streng genommen langfristige Entwicklungen im Bildungsbereich noch verschärft haben. Mhm. Das sieht man auch in der IGLU-Studie. Das ist die internationale Grundschulleseuntersuchung, die alle 5 Jahre veröffentlicht wird. Und die letzten Studiendaten, die bis 2021 reichen, kamen zu dem Ergebnis, ein Viertel der Kinder in Deutschland kann am Ende der Grundschulzeit nicht vernünftig, sinnentnehmend heißt es im Fachbegriff, lesen. Ein Viertel. Das muss man sich mal klar machen.
Ja, echt eine sehr große Gruppe.
Allerdings war es 5 Jahre vorher, also mit den Daten 2016, auch schon ein Fünftel. Das ist auch nicht so wenig. Mhm. Das heißt, der Trend hat sich einfach weiter fortgesetzt. Und diesen Effekt, den kann man nicht allein den Schulschließungen während der Corona-Pandemie zuschreiben.
Ja, man darf also nicht den Fehler machen, alle Defizite im Bildungssystem auf die Pandemie zu schieben. Und es gibt natürlich auch Kinder, die relativ unbeschadet dadurch gekommen sind. Das muss man auch sagen. Aber es hängt eben von so vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Also Ressourcen im Elternhaus, die Zeit der Eltern, aber eben noch so, so viel mehr. Das kann man alles gar nicht aufzählen und das kann man eben auch alles gar nicht tatsächlich untersuchen und benennen. Und ich finde wichtig zu sagen, wir haben es also nicht mit einer verlorenen Generation zu tun, wie manche gerne behaupten.
Also nicht so pauschal zumindest.
Nee, genau. Und es gibt auch noch etwas, was einen hoffnungsvoll stimmen kann, das sogenannte Corona-Aufholprogramm. Für das hat der Bund 2 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt und von 2021 bis Ende 2023 haben die Schulen in diesem Rahmen Ferienkurse angeboten oder kostenlose zusätzliche Nachhilfeangebote, damit die Lerndefizite aufgeholt werden. Und das hat offenbar funktioniert, sagt Olaf Köller. Sonst hätten die TIMSS-Ergebnisse wirklich ganz anders ausfallen müssen.
Wir waren selbst etwas geplättet, als wir die Ergebnisse gesehen haben. Ich muss Ihnen auch gestehen, wir haben eigentlich alle auch mit negativen Effekten in TIMSS gerechnet, in Mathematik und in Naturwissenschaften, sind aber eines Besseren belehrt worden und hoffen, dass das etwas in Deutschland mit dem Corona-Aufholprogramm zu tun hat. Man muss aber auch sehen, dass dieses TIMSS-Phänomen nicht nur Deutschland betrifft, sondern auch international, wenn wir uns die Ergebnisse anschauen in den anderen Teilnehmerstaaten, so haben wir dort eigentlich überhaupt kein systematisches Bild mehr, wie wir das noch in PISA hatten, dass wirklich die Leistungen runtergegangen sind. Also es stellt uns auch noch so ein bisschen vor ein Rätsel, warum diese Pandemieeffekte in TIMSS nicht mehr sichtbar sind. Aber sie stimmen uns optimistisch, dass sich möglicherweise sukzessive die negativen Effekte ausschleichen.
Ein negativer Effekt schleicht sich allerdings offenbar noch nicht aus und der ist eine Begleiterscheinung des Homeschoolings. Die Kinder bewegen sich auch nach der Pandemie immer noch zu wenig.
Mhm.
Und auch das betrifft ganz besonders die, die ohnehin schon Verlierer unseres Bildungssystems sind.
Ja, die Schulschließungen haben zu mehr Bildschirmzeit und zu weniger Bewegung bei Kindern und Jugendlichen geführt. Das haben mehrere Studien zeigen können, beispielsweise eine von der WHO, Weltgesundheitsorganisation, von der Europasektion. Dabei standen die Kinder aus 17 Mitgliedstaaten im Zentrum. Sie wurden befragt, ihre Eltern wurden befragt und eben auch körperlich untersucht. Und das heißt auch gewogen. Und zwar im Zeitraum von 2021 bis 2023. Und demnach haben rund ein Drittel der Kinder mehr Zeit zu Hause vor den Bildschirmen verbracht als vor der Pandemie. Und zwar sowohl unter der Woche als auch am Wochenende.
Ich glaube, das kennen auch viele von zu Hause.
Und auch am Leibniz-Zentrum für Prävention und Epidemiologie in Bremen erheben Hajo Zeb und sein Team seit Jahren eben Daten zu Adipositas bei Kindern und bei Jugendlichen. Und ganz konkret beispielsweise mit dem Projekt GROW, das den Zeitraum von 2021 bis 2024 untersucht. Und auch da haben die Forschenden feststellen müssen, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen der Pandemie und dem Bewegungsmangel und den sich daraus ergebenden gesundheitlichen Problemen, wie beispielsweise Adipositas.
Mhm.
Und auch diese Entwicklung ist besonders stark bei den Kindern und Jugendlichen ausgeprägt, die sozial eben eher benachteiligt sind. Das sagt der Epidemiologe Hajo Zeb.
Die körperliche Bewegung ist einfach sehr runtergegangen und auch das sozial irgendwie eben unterschiedlich gestaffelt. Also wir haben Themen gehabt und haben sie noch, für die wir einfach in Zukunft Lösungen brauchen. Idealerweise nicht nur Lösungen in Pandemien, aber grundsätzlich ist es da wie mit diesem Brennglas einfach nochmal verschärft deutlich geworden und hat sich dann auch wirklich sehr nachteilig ausgewirkt.
Das wird euch jetzt vielleicht nicht überraschen und trotzdem ist es wichtig, das nochmal hier festzuhalten. Schulschließungen haben gravierende Folgen, was die Kompetenzen und die altersgerechte Entwicklung mancher Kinder angeht. So viel ist klar, aber es gibt ganz viele Erkenntnisse dazu, dass all diese Auffälligkeiten nur einen Trend verschärft haben, den es ohnehin schon gab. Das heißt, Achtung, Learning. Man darf sich jetzt nicht nach all der Aufregung einfach wieder hinlegen und sagen, gut, dass die Pandemie vorbei ist, wir machen ein bisschen Aufholprogramm und gut ist. Sondern es gibt dringend Handlungsbedarf beim Thema Schule auf ganz vielen Ebenen. Bei der Inklusion und bei der Unterstützung von Familien und Kindern, die auf Hilfe von außen angewiesen sind zum Beispiel. Das hilft bei der Vorbereitung auf weitere Krisen, ist aber auch einmal mehr eine Lehre auch für Friedenszeiten.
Nochmal zurück zum Pandemiegeschehen. Jetzt könnte man ja aber auch mal Advocatus Diaboli spielen und sagen, was wäre denn eigentlich, wenn man, gerade mit Blick auf kommende Pandemien, doch nochmal das Konzept der sogenannten Durchseuchungsstrategie durchdenkt. Das ja manche einzelne Stimmen, auch aus der Wissenschaft, wir erinnern uns, während der Pandemie propagiert haben. Das würde es ja ermöglichen, die Schulen ganz oder zumindest fast ganz offen zu lassen.
Ja, könnte man. Das will aber tatsächlich so gut wie keiner. Du hast es eben schon gesagt, es waren einzelne Stimmen. Mhm. Also, wir haben für diesen Podcast ja viele Interviews mit Menschen gemacht, die in ihren Fachgebieten eine große Expertise haben. Und wir haben wirklich niemanden getroffen, der meint, das wäre eine gute Idee oder gute Idee gewesen. Und zwar vorrangig erstmal aus ethischen Gründen. Ein Beispiel ist der Virusimmunologe Markus Altfeld vom Leibniz-Institut für Virologie in Hamburg. Für ihn fängt das Problem schon bei der Vokabel an.
Prinzipiell lehne ich das Wort Durchseuchung einfach ab. Also sowohl sprachlich als auch von einem Grundkonzept, dass wir irgendwas über uns ergehen lassen müssen, wo wir dann bereit sind, Opfer hinzunehmen. Das hört sich immer sehr unhuman an. Und ich glaube, wir müssen einfach dann schon erstmal konkret sagen, worüber sprechen wir. Wenn wir irgendeine Infektion haben, die eine Person in 1.000 oder 10.000 tötet und vielleicht ein Kind töten würde, dann ist es, glaube ich, schon was, was wir verhindern wollen.
An der Stelle müssen wir vielleicht ganz kurz nochmal auf das Modell Schweden zu sprechen kommen. Die Anwälte einer solchen Durchseuchung argumentieren ja oft mit Schweden, weil dort vor allem am Anfang der Pandemie deutlich weniger verpflichtende Maßnahmen ergriffen wurden als bei uns. Mhm. Dazu muss man aber sagen, dass auch dort das Konzept der Focused Protection nicht funktioniert hat. Also das gezielte Schützen der alten Menschen, während die anderen so weitermachen wie bisher, grob verallgemeinert gesagt. Also in der ersten Welle war die Sterblichkeit in Schweden einfach höher als in den Nachbarländern.
Ja, das war hart.
Deshalb hat man da dann ja später auch nachgesteuert. Das wird immer so schnell vergessen. Und der Virologe Christian Drosten sagt dazu vor allem eins. Man kann die Strategien der verschiedenen Länder nicht einfach eins zu eins miteinander vergleichen, weil die gesellschaftliche Kultur unterschiedlich ist. Vieles wurde in Schweden zum Beispiel auf freiwilliger Basis gemacht. Und auch die Hard Facts wie Bevölkerungsdichte sind in jedem Land anders.
Schweden ist genauso groß wie Deutschland, aber die Bevölkerung ist 10-mal so klein, nur ein Zehntel der Größe. Und das führt natürlich dazu, dass wir in Schweden nicht diese Vielzahl von großen Ballungsräumen haben, wo viele Menschen zusammenleben, sondern wir haben einen ganz großen Ballungsraum und in diesem großen Ballungsraum waren im Jahr 2020 und 2021 40% der Erwachsenen im Homeoffice. Also eine etwas anders geartete Struktur der Regulation und der Grundgegebenheiten im Arbeitsleben. Das haben wir bei uns so nie erreicht und nie umgesetzt. Und das zusammengenommen, also diese geringere Bevölkerungsdichte, geringere Mobilität, höhere Quote von Homeoffice-Regularien führt ja schon zu einer ganz anderen Grundfähigkeit, so etwas zu kontrollieren.
Und dann kommt noch was hinzu. Die Durchseuchungsstrategie funktioniert einfach bei einem neuen Erreger nicht. Auch wenn das in alten epidemiologischen Lehrbüchern steht, wie Christian Drosten sagt. Also zumindest nicht so einfach ohne Verluste. Und wir wollen ja auch darauf blicken, was wäre bei einer Pandemie mit einem neuen Erreger. Es ist so, unsere Immunität gegen ein Virus besteht zum einen aus Antikörpern und zum anderen aus Helfer- und Killerzellen, die einen Erreger bekämpfen können. Aber diese Immunzellen, die sind nicht sofort am Start und einsatzbereit, denn das Immunsystem muss einen neuen Erreger gewissermaßen erst ausführlich kennenlernen, bevor sie in Stellung gebracht werden können. Und wenn ein Virus eben völlig neu ist, dann funktioniert das mit großer Wahrscheinlichkeit noch nicht sofort.
Diese zelluläre Immunität ist eben schon immer ein bisschen vorangelegt. Man kann das in Labortesten schon messen. Und das ist je nach Pandemievirus stärker oder schwächer vorausgeprägt. Und diese Vorausprägung hatten wir bei SARS-2 nur in ganz geringem Maße, fast sogar, muss man sagen, die gab es gar nicht. Und das war eben der Grund, warum auch solche Vorstellungen wie Durchseuchungsstrategie am Anfang der Covid-19-Pandemie. Also, dass manche Leute gesagt haben, naja, es müssen sich eh alle infizieren. Jetzt lassen wir doch mal bei den nicht gefährdeten jüngeren Leuten das Virus einfach durchlaufen. Danach sind die alle immun Und dann kann man wieder bei den Älteren öffnen und dann wird die nicht so eine starke Infektionswelle treffen, weil die Jüngeren haben es dann schon hinter sich und sind durchimmunisiert, ohne jede Impfung. Ja, das war damals ja eine Vorstellung. Und diese Vorstellung war falsch aus einem ganz einfachen Grund. Jeder Mensch brauchte für eine belastbare Immunität mehrere Kontakte mit diesem Erreger oder, sagen wir mal, mit Impfung plus Erreger, sodass der Grundgedanke dieser Durchseuchungsstrategie falsch war. Also diese Idee, lassen wir es durchrauschen, dann sind die meisten schon immun. Das war falsch, weil danach die meisten immer noch nicht immun sind.
Das könnte natürlich im Falle einer Influenza-Pandemie anders sein. Wir hatten ja schon über das Vogelgrippevirus H5N1 gesprochen in den früheren Folgen, das großes Potenzial für eine nächste Pandemie hat. Und da könnten wir möglicherweise schon ein bisschen Hintergrundimmunität haben, wie Immunologen sagen, durch frühere Infektionen mit anderen Influenza-Viren.
Genau, aber du sagst es schon, möglicherweise. Mhm. Denn verlassen kann man sich darauf auf gar keinen Fall, wie gut die Immunität in der Bevölkerung dann tatsächlich aussehen wird. Das weiß niemand, denn Influenzaviren verändern sich unglaublich schnell und mutieren. Und das ist eben auch allen Influenza-Forschenden ganz, ganz wichtig, diesen Punkt so zu betonen.
Es gibt auch das Prinzip des sogenannten Immunimprinting. Das besagt, dass der erste Kontakt mit einem bestimmten Erreger im Leben dem Immunsystem gewissermaßen einen Stempel aufdrückt. Und später kann es sich dann daran erinnern und kommt besonders gut damit klar und mit den Erregern, die eng damit verwandt sind. Dazu muss man aber sagen, mit diesem Erstkontakt ist nicht einfach pauschal ein bestimmtes Virus gemeint, also nicht einfach Influenza Typ A oder so, sondern das bezieht sich schon auf den konkreten Subtyp, also der muss passen. Vielleicht erinnert ihr euch an Folge 2, da haben wir die Sache mit der Kreuzimmunität bei Influenza ein bisschen länger erläutert. Und dann sagt der Immunologe Markus Altfeld auch noch was. Das klappt nicht bei allen Viren. Manchmal gilt sogar das Gegenteil.
In manchen Fällen hilft einem das. Das ist bei Influenza zum Beispiel der Fall. In anderen Fällen kann das auch hochschädlich sein, wie bei Dengue-Virus, wo man das erste Mal, wenn man am Dengue-Virus infiziert, eigentlich gar keine Symptome hat. Und wenn das zweite Dengue-Virus dann reinkommt, was leicht verändert ist, diese Antikörper, die man gegen die erste Infektion hat, bei Dengue-Virus dann zu einem schwereren Verlauf führen. Das heißt, das ist ein immunologisches Prinzip, das Imprinting, das man bei vielen, vielen Viren oder auch anderen Pathogenen sieht. Die klinische Bedeutung davon hängt dann wieder ganz stark vom jeweiligen Virus ab.
Also je nach Erreger müsste man verschiedene Dinge bedenken. Mhm. Und was man beim Thema Schulschließungen auch noch bedenken muss, zumindest für die erste Welle einer Pandemie und auch wenn es um andere Erreger geht, dass Kinder von einem Virus weniger hart getroffen werden, ist häufig so, aber eben nicht immer. Christian Drosten hat mir im vergangenen Jahr dazu schon ein plastisches Beispiel genannt.
Es gibt Viren, die spezielle Komplikationen machen in ihrer Infektion, die bei Kindern besonders schwerwiegend sind. Ich nenne mal das Mumpsvirus, ein Erreger, bei dem wir wissen, bei einem Teil der Infizierten, das liegt eher so im Bereich von 1 zu 1000, bekommen wir zwei schwerwiegende Folgeerscheinungen. Das eine ist Unfruchtbarkeit bei Männern und das andere ist Typ-1-Diabetes, also die Bauchspeicheldrüse wird angegriffen. Und das sind natürlich Dinge, die sind bei jüngeren Menschen besonders schwerwiegend. Also bei der Zeugungsfähigkeit muss man nicht drüber reden, das ist mit 60 nicht mehr relevant. Auch beim Typ-1-Diabetes ist es möglicherweise so, dass das überrepräsentiert ist bei Jungen. Und die jungen Leute müssen natürlich dann auch den Rest des Lebens damit zubringen.
Also 1 zu 1000 bei jungen Leuten klingt jetzt erstmal nicht so viel. Mhm. Aber wenn man sich mal vorstellt, wie gravierend das für die einzelnen Kinder und späteren Erwachsenen dann sein kann, dann ist das vermutlich auch nichts, was wir als Gesellschaft tolerieren möchten.
Also, zurück zu den Schulschließungen. Der Effekt auf die Ausbreitung des Virus war tatsächlich ziemlich groß. Das konnte mittlerweile gezeigt werden. Jetzt wissen wir aus den OECD-Daten aber ziemlich genau, dass zum Beispiel Frankreich oder Spanien, dass da die Schulen insgesamt sehr viel weniger geschlossen worden sind. Und da kann man sich vielleicht ein bisschen was abgucken, auch ohne die Länder 1:1 miteinander zu vergleichen.
Genau, denn auch wenn man bilanzieren kann, dass die Schulschließungen geholfen haben, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, bleibt ja die Frage, was hätte man machen können, um denselben Effekt zu erreichen, ohne die Kinder so stark zu belasten? Das ist eigentlich die Kernfrage, die man stellen muss, wenn man sagt, nie wieder Schulen zu. Die Epidemiologin Berit Lange ist eine Wissenschaftlerin, die ziemlich deutlich in der Pandemie gesagt hat, dass man es auch anders machen könnte.
Also habe ich alternative Kontaktsettings, die weniger Nebenwirkungen haben, und das gab es natürlich, und kann man die auch schließen und wird das gemacht?
Also Berit Lange meint das, was alle Modellierer sagen. Wenn die Schulen offen bleiben, muss man woanders Infektionsketten unterbrechen. Und das bedeutet zum Beispiel Beschränkungen im Nahverkehr, wie in Irland, da wurde das so gemacht, oder eben viel mehr Homeoffice, im Zweifel verpflichtend, wie zum Beispiel in Frankreich. Denn der Rat der Wissenschaft war klar.
Greift irgendwo ein, ihr werdet eingreifen müssen, aber wo man jetzt eingreift, ist im Prinzip eine Frage von Verhandlungen und von Möglichkeiten. Also es gab sicherlich einerseits so etwas wie Lobbyinteressen, also es gab ganz sicher Einflüsse auf die Politik seitens beispielsweise von Arbeitgebern oder von der Industrie, die gesagt haben, wir möchten bitte unsere Fabriken offen behalten. Also die Politik hat wahrscheinlich irgendwie gesagt, naja, also der Schulbetrieb ist eine greifbare Einheit. Also kann man das fassen, während viele andere Dinge viel komplizierter sind zu regeln. Und es bestand ja Zeitdruck. Ja, also das heißt, wir führen hier im Prinzip eine kommentierende Diskussion über Politik und nicht über Infektionsepidemiologie.
Ganz simples Learning also. Wer wenig Tote in Kauf nehmen möchte und den Druck aus den Krankenhäusern nehmen möchte, der muss bei einem Erreger wie SARS-CoV-2 massiv Kontakte reduzieren. Mhm. Und wenn das nicht durch Schulschließungen passieren soll, dann muss es eben woanders passieren.
Und das bedeutet, wenn man zuerst mal an anderer Stelle die Kontakte reduziert, bei den Erwachsenen, dann könnte man viel besser im Zweifel ganz gezielt reagieren und Schulen nur dann schließen, wenn es absolut nicht mehr anders geht. Mhm. Also nur, wenn die Inzidenz in einer Region besonders hoch wäre und dann auch nur da und so kurz wie möglich.
Jetzt haben wir am Ende der letzten Folge schon mal kurz über die Rechtsgrundlagen gesprochen. Also konkret, wie kann man denn verhindern, dass sich eine Politikerrunde anhört, was die Wissenschaft dazu zu sagen hat, aber am Ende gehen die Ministerpräsidenten raus und machen, was sie wollen oder für angemessen halten.
So war es in der Corona-Pandemie teilweise.
Sie schließen einfach flächendeckend die Schulen, obwohl die Wissenschaft das nur zum Beispiel für besonders belastete Regionen sinnvoll findet.
Naja, da haben wir ja in der letzten Folge schon die Frankfurter Juristin Andrea Kiesling zugehört. Und die sagt, das bundesweite Infektionsschutzgesetz ist die Vorgabe, auch wenn Bildung Ländersache ist. Und da muss man die Prioritäten eben ganz klar reinschreiben. Erst Homeoffice und so weiter probieren und Schulschließungen als allerletztes Mittel. Und übrigens auch Kitas, das hat sie mir ausdrücklich so gesagt.
Das gilt ja letztlich auch für kleine Kinder, die dann vielleicht 2-3 Jahre zu Hause sind, obwohl sie in die Kita gegangen wären, theoretisch. Ich meine, die waren ja auch irgendwann wieder auf. Aber auch auf einmal so diese Sozialisation vielleicht ganz anders erfahren, als man es sonst irgendwie hat. Und im Infektionsschutzgesetz gab es so einen Absatz, wo so ganz vage drin stand, man muss alles Mögliche berücksichtigen. Aber es ist halt wie so eine Appellvorschrift. Man soll bitte auch an diese ganzen Auswirkungen denken. Aber man müsste das meiner Meinung nach, also oder könnte man das viel klarer im Gesetz selber schon vorgeben, dass bestimmte Bereiche erst nachrangig überhaupt mit Maßnahmen belegt werden dürften.
Also es stand bisher schon ein bisschen so drin im Infektionsschutzgesetz, aber nicht deutlich genug.
Richtig. Der Gesetzgeber kennt da eigentlich auch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Also abzuwägen, ist der Preis vielleicht zu hoch, den manche Kinder bezahlen müssen, vielleicht sogar viele Kinder, wenn die Schulen geschlossen werden, um das Infektionsgeschehen zu dämpfen. Wäre es also im Verhältnis zumutbarer, mehr Erwachsene verpflichtend ins Homeoffice zu schicken?
Ja, aber es hat ja durchaus auch Klagen gegen die Schulschließung gegeben. Und das Argument war, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, tatsächlich die Verhältnismäßigkeit.
Ja, genau. Aber da sagt Andrea Kiesling, dass mit dem Abwägen der Verhältnismäßigkeit durch die Gerichte, das hat in der Corona-Pandemie nicht so gut geklappt. Und zwar aus einem einfachen Grund.
Weil man immer nur eigentlich eine Maßnahme überprüft. Das Bundesverfassungsgericht hat ja auch die Schulschließungen und die Ausgangssperren überprüft, aber immer isoliert. Und wenn ich isoliert eine Maßnahme prüfe, dann schaue ich nicht, was hätte es noch an anderen Schutzkonzepten gegeben, weil wir haben ja nie nur eine Maßnahme eingesetzt. Es waren ja immer ganz viele gleichzeitig und die kann ich ja auf ganz unterschiedliche Arten auch kombinieren. Und das ist einfach noch eine juristische Frage, mit der man sich noch eine Weile beschäftigen kann, ob man das nicht besser abbilden kann, dass man ja auch ganz anders hätte Maßnahmen zuschneiden können.
Halten wir nochmal fest, damit es nicht bei leeren Versprechungen bleibt, dass Kinder beim nächsten Mal Vorrang haben, muss auch die Rechtspolitik noch ein paar Hausaufgaben machen. Und die Rechtswissenschaft hat da ganz gute Anregungen.
Gut, da wären wir also jetzt schon mal einen Schritt weiter. Trotzdem haben wir in unseren Gesprächen immer wieder gehört, ganz vermeiden kann man Schulschließungen womöglich gar nicht. Also zum Beispiel in der allerersten Phase einer Pandemie als Vorsichtsmaßnahme eben auch für die Kinder selbst, bis man mehr über einen Erreger weiß.
Genau. Und manche Schulen waren in den späteren Wellen dann ja teilweise auch gar nicht mehr zu, weil die Politik das so beschlossen hatte, sondern weil so viele Lehrer und Kinder krank waren oder in Quarantäne. Also weil effektiv aus Krankheitsgründen oder Infektionsgründen kaum noch Präsenzunterricht stattfinden konnte.
Ja, zum Thema Homeschooling habe ich deshalb auch mit Olaf Köller, dem Bildungsforscher aus Kiel, gesprochen, den wir ja vorhin schon gehört haben, über das nämlich, was dabei gut bzw. nicht so gut gelaufen ist. Und neben fehlenden Unterrichtsmaterialien, schlechten Digitalangeboten oder Ähnlichem, war die Hauptkritik der Schülerinnen und Schüler am Homeschooling, dass sie damit quasi allein geblieben sind.
Was die Schülerinnen und Schüler selbst berichten aus dieser Zeit ist, vor allem woran es ihnen gefehlt hat, war die Gruppenarbeit, dass sie wenig mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern gemeinsam arbeiten konnten, dass sie sehr, sehr wenig Rückmeldung von den Lehrerinnen und Lehrern zu ihren Arbeitsergebnissen bekommen haben. Das gilt im Übrigen auch noch für den zweiten Lockdown. Sie beurteilen insgesamt den zweiten Lockdown positiver, aber dieses fehlende Unterstützung durch die Lehrkräfte, dann beim Bearbeiten der Aufgaben kein oder viel zu spätes Feedback, wenig Austausch mit den Mitschülerinnen und Mitschülern, das wissen wir eigentlich über das Distanzlernen.
Ja, und deshalb sagt der Bremer Epidemiologe Hajo Zeeb, um auf die nächste Pandemie vorbereitet zu sein, brauchen wir bzw. die Kultusministerien und die Schulen einen Plan. Und zwar wirklich einen konkreten Plan.
Wenn man dann sagt, okay, wir machen zum Beispiel sowas wie Distanzunterricht, dann braucht man halt in dieser Situation gezielte Unterstützung, Förderprogramme, vielleicht eben nicht für alle, sondern wirklich ressourcenabhängig, also sozusagen ein wirklich differenziertes Herangehen. Und das ist schon eine Lehre, die wir haben, dass man sagen muss, anders geht es nicht, um diese Verwerfung vielleicht nicht zu verhindern, aber zumindest geringer zu halten, als sie bisher waren.
Das haben wir ja eben schon ein bisschen am Wickel gehabt, das Thema. Jetzt reden wir natürlich darüber, was kann man tun. Was dazugehört zu so einer ganz gezielten Unterstützung, kann man sich natürlich denken. Es geht um pädagogische Unterstützung einerseits, um digitale Endgeräte für die Schüler, aber auch um Strukturen. Ich habe kurz vor der Pandemie mal für ein Radiofeature zur Digitalisierung in Schulen recherchiert. Und da konnte man ganz klar sehen, wie unterschiedlich das bisher lief im Land. Die einen hatten tolle Online-Plattformen und Konzepte von engagierten Lehrern mit digitalen Tools. Und bei den anderen war schon die Leitung so schlecht, dass sich nicht mal ein Rechner pro Klasse stabil ins Internet einwählen konnte. Und wieder andere hatten zwar schöne Hardware, aber niemanden, der sie auch warten konnte. Beziehungsweise es wird niemand dafür bezahlt. Dafür gibt es seit 2019 den sogenannten Digitalpakt. Wir haben ihn vorhin schon erwähnt. Der stellt eine Fördersumme von 5 Milliarden Euro für die Schulen bereit.
Genau. Und der wurde während der Pandemie um weitere 1,5 Milliarden aufgestockt. Aber das Geld müsse eben auch sehr klug eingesetzt werden, sagt der Bildungsforscher Olaf Köller.
Und auch wenn Sie jetzt beobachten, der Bund und die Länder haben sich ja quasi auf den Digitalpakt 2.0 geeinigt. Das heißt, es wird neues Geld in die Länder fließen. So wird dieses im Wesentlichen verbunden mit der Hoffnung, dass mehr Hardware angeschafft wird. Ich kann Ihnen sagen, Haufen Hardware in die Schulen zu stecken, wird den digitalen Unterricht in der nächsten Pandemie kein Stück besser machen, wenn wir nicht Sorge dafür tragen, erstens, dass wirklich gute Lernumgebungen auch in die digitale Lernumgebung in die Schulen kommen und die Lehrerinnen und Lehrer professionalisiert werden.
Laut IFO-Institut hatten nur ein Drittel der Schüler und Schülerinnen in Deutschland während der Pandemie Zugang zu einer effektiven Lernplattform. Und natürlich kann man den Verantwortlichen ein bisschen auf die Finger gucken, wie es jetzt aussieht. Ich habe ja eben berichtet, wie es vor der Pandemie sich dargestellt hat. Und das auf die Finger gucken haben wir auch gemacht. Ich habe bei den zuständigen Bildungsministerien in den Bundesländern angefragt. Und das Bild sieht ehrlich gesagt immer noch durchwachsen aus. Also es ist schon so, dass seit der Pandemie tatsächlich ganz viel in Bewegung gekommen ist. Deutlich mehr Schulen haben mittlerweile Breitband-Internetanschluss. Aber tatsächlich immer noch nicht alle. Ein paar Prozent fehlen immer noch. Und auch WLAN ist immer noch nicht in allen Klassen deutschlandweit ausgerollt. In Brandenburg zum Beispiel gibt es große Bemühungen um mehr Digitalisierung. Trotzdem sind immer noch nicht alle Schulen an eine einheitliche Lernplattform angeschlossen. Aber es gibt auch positive Eindrücke. Niedersachsen, Sachsen und Nordrhein-Westfalen zum Beispiel legen viel Wert auf die Lehrerfortbildung. Rheinland-Pfalz stellt besonders viele Tools zur Verfügung, wie zum Beispiel einen Schulchat-Messenger, und achtet darauf, Digitalkonzepte pädagogisch sinnvoll auszufüllen. Berlin hat einen besonderen Fokus auf Hybrid- oder Distanzunterricht für den Fall des Falles. Und was ich ganz interessant finde, gegebenenfalls nämlich auch für einzelne Schüler und Schülerinnen, die körperlich oder auch psychisch erkrankt sind. Da gibt es einen größeren Schulversuch. Und in Hessen gibt es ganz ähnliche Bestrebungen. Also insgesamt sind die Voraussetzungen für Online-Unterricht wohl tatsächlich deutlich besser geworden. Wenn wir uns aber mit Dänemark vergleichen, dann stünden wir jetzt gerade im Fall einer Pandemie immer noch schlechter da.
Was man sich dann sicherlich weiter überlegen muss, wie man dann in Zeiten, in denen man die Schulen vorsichtig öffnen kann, wie man es beim nächsten Mal besser macht.
Ja, das ist nochmal der Bildungsforscher Olaf Köller. Unsere Frage ist ja immer noch nicht so ganz beantwortet. Was kann man im Fall einer Pandemie in Schulen noch tun, um das Virus einigermaßen zu kontrollieren? Außer jetzt, dass man den ganzen Laden schließt komplett. Auch damit eben nicht so viele Lehrkräfte, Schüler und Schülerinnen krank werden und ausfallen. Olaf Köller arbeitet dazu jetzt auch in einem Forschungsverbund mit seinen Kollegen aus der Leibniz-Gemeinschaft, dem Leibniz Lab for Pandemic Preparedness.
Also wie können wir im Grunde genommen minimieren, dass Aerosole in der Luft in den Schulen sind? Wie können wir auch Transport zu den Schulen optimieren, dass die nicht nur in den Schulen getrennt sind, sondern auch in den Schulbussen getrennt sind? Dazu gibt es auch eine eigene Arbeitsgruppe in der Leibniz-Gemeinschaft, die sich damit auseinandersetzen. Also die Optimierung des Wechselunterrichts beziehungsweise dann der vorsichtigen Öffnung wieder, das wird jetzt auch noch Gegenstand der Arbeiten sein. Eins steht fest, die KMK hat keine fertigen Pläne für die nächste Pandemie in der Schublade. Aber dafür arbeitet ja auch das Leibniz Lab Pandemic Preparedness, dass wir eben die Länder darin unterstützen wollen, dass sie quasi für die nächste Pandemie hoffentlich dann die Blaupausen im Schreibtisch haben, um besser mit der nächsten Pandemie dann umzugehen.
Ja, das klingt doch wirklich hoffnungsspendend. Hoffen wir mal, dass die KMK, also die Kultusministerkonferenz, dass die tatsächlich dann die Pläne bekommen und in ihren Schubladen haben und die dann auch rechtzeitig öffnen bei der nächsten Pandemie. Nochmal was ganz anderes. Teststrategien sind natürlich auch ein Weg, der in den späteren Phasen der Pandemie geholfen hat, die Infektionszahlen in den Schulen so niedrig wie möglich zu halten. Und dieses Prinzip kann man vielleicht auch mitnehmen in eine nächste Pandemie, auch wenn wir wirklich hoffen wollen, dass die noch richtig lange auf sich warten lässt.
Klopf auf Holz.
Ja.
Ja, für solche Teststrategien plädiert zum Beispiel auch die Epidemiologin Berit Lange. Und es gibt auch da noch Optimierungsvorschläge, die sogar schon erprobt sind aus der Corona-Zeit. In Niedersachsen zum Beispiel hat man damals die Teststrategie auf spezielle Art umgesetzt. Die Kinder mussten sich nicht morgens in der Schule testen, was ja Zeit kostet und Organisation erfordert, sondern morgens zu Hause. Vor der Schule, bevor sie zum Beispiel in den Schulbus gestiegen sind und dort auch andere hätten anstecken können, wenn sie noch nicht von einer Infektion wussten. Das war zwar verpflichtend, dieses Testen zu Hause, aber es wurde natürlich nicht kontrolliert.
Ja, wie auch.
Da hat man also auf die Kooperation der Eltern gezählt, auf Compliance, wie man sagt, und das hat offenbar ganz gut funktioniert. Es gibt jedenfalls durchaus Pädagogen, die sagen, das ist ein richtig guter Weg gewesen.
Und dann gab es ja während der Pandemie auch noch ein Konzept von einer interdisziplinären Forschergruppe. Da waren sogar Ökonomen vom IFO-Institut dabei. Das No-Covid-Konzept. Vielleicht erinnern sich einige noch daran, das sollte die Zeit bis zur Impfung überbrücken. Und der Kern des Ganzen war eigentlich, immer nur regional einzugreifen. das aber sehr früh, sodass die Inzidenz dann eben ganz weit gen Null gedrückt werden könnte. Mhm. Und dazu sollten Gebiete als rote und als grüne Zonen markiert werden, um eben anzuzeigen, wie heftig das Virus vor Ort jeweils kursiert. Und das Ziel eines jeden Landkreises, so die Absicht, die damit verknüpft war, sollte es dann eben sein, eine grüne Zone zu werden.
Jetzt muss man dazu sagen, das war ja erstmal nur Theorie.
Ja.
Also ein Vorschlag von einer Initiative verschiedener Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Und es gab verschiedene Kritikpunkte daran. Also ob das überhaupt tatsächlich praktikabel wäre, ohne neue soziale Ungerechtigkeiten zu schaffen zum Beispiel. Und teilweise ist die Initiative auch heftig attackiert worden.
Ja, sehr massiv.
Sie wurde von manchen nämlich irrtümlich auch mit der extrem restriktiven Corona-Politik in China gleichgesetzt, mit lang andauernden echten Lockdowns, Zwangsquarantäne und lückenloser staatlicher Kontrolle auch noch am Ende der Pandemie. Das hat wahrscheinlich auch mit dem Namen No-Covid zu tun, No-Covid-Strategie. Der wurde oft mit Null-Covid, der chinesischen Losung, verwechselt. Es war allerdings bei weitem nicht das Gleiche gemeint, das als kleine Erklärung.
Ja, aber unabhängig davon, wie man das Gesamtkonzept bewertet, es gibt einen eigenen Teil zu Schulen im No-Covid-Konzept. Und der ist wirklich interessant für uns hier, denn den könnte man vielleicht auch in einer nächsten Pandemie nochmal zur Diskussion stellen. Er hat auch Berührungspunkte mit dem, was das Leibniz Lab for Pandemic Preparedness jetzt erforscht. Denn da werden diverse Maßnahmen genannt, die helfen könnten, Schulen offen zu halten und soziale Benachteiligungen auszugleichen.
Genau, da gibt es nämlich eine ganze Menge Dinge, die während der Pandemie nicht überall gemacht wurden, die aber helfen könnten. Also zum Beispiel Klassen halbieren oder sogar richtige Kleingruppen zum Lernen bilden. Räume unterteilen, gestaffelten Unterrichtsbeginn anordnen, um Gruppen zu entzerren. Mehr Schulbusse oder alternativ organisierte Fahrradtouren auf dem Schulweg, da wo das geht. Und in die Evidenzsynthese der Royal Society übrigens sind auch Studien eingeflossen, die nachweisen konnten, dass solche Maßnahmen tatsächlich ziemlich viel Wirkung gezeigt haben, da wo man sie umgesetzt hat. Und zwar sowohl auf die Zahl der Ansteckungen in den Schulen, als auch auf die Inzidenzen im Ort drumherum, quasi in indirekter Wirkung. Und auch die deutsche Studie von Berit Lange konnte belegen, dass Masken in Schulen und kleinere Lerngruppen sehr viel bewirken können und konnten. Die No-Covid-Autoren übrigens nennen aber auch Maßnahmen, um die sozialen Folgen im Falle einer Teilschulschließung abzufedern, hast du eben schon angedeutet. Mhm. Zum Beispiel kostenloses Mittagessen aus den Schulen weiter nach Hause liefern, wenn es Distanzunterricht gibt. Und wichtig, Präsenzunterricht streng nach Bedarf priorisieren, also benachteiligte Schüler zuerst. Das wurde in Deutschland ja teilweise gemacht, aber womöglich nicht konsequent genug. Und die Juristin Andrea Kiesling weist auch auf noch etwas Wichtiges hin.
Wenn es Einzelne gibt, die sagen, ich möchte nicht, dass mein Kind da in der Klasse sitzt, egal ob das jetzt zur Risikogruppe gehört oder auch nicht, dass man das auch ermöglicht, was ja zum Teil dann auch so streng gehandhabt wurde, dass wenn dann wieder Präsenzpflicht war, dass es dann auch kaum Ausnahmen davon gab.
Und das ist ein wichtiger Punkt, denn längst nicht alle Eltern wollten ja ihre Kinder möglichst früh wieder in die Schule schicken und auch längst nicht alle Kinder und Jugendlichen fanden das selbst sinnvoll. Es gab und gibt auch für Kinder ja ein gewisses Risiko für Long-Covid, wenn auch geringer als bei Erwachsenen. Das war vor allen Dingen bei den frühen Virusvarianten der Fall, aber es lag eben auch nicht bei null. Und es gab bei den Virusvarianten zu Anfang der Pandemie bei einigen Kindern auch eine Komplikation infolge der Infektion, die vielen Sorgen gemacht hat. PIMS, ein multisystemisches Entzündungssyndrom.
Ja, und vor allem muss man sich auch klar machen, natürlich gibt es auch Risikogruppen unter den Kindern. Kinder mit Vorerkrankungen und auch die sogenannten Schattenfamilien. Also Kinder, bei denen ein Familienmitglied im Haushalt stark gefährdet ist, so dass sie den eben auf gar keinen Fall anstecken wollen. Es wäre also wichtig, dass diese Kinder zu Hause bleiben dürfen und dass man für sie alternative Lernkonzepte bereithält. Und natürlich müsste das Gleiche eben auch für Lehrkräfte gelten.
Und dann gibt es noch eine ganze Menge Dinge, die man tun könnte, wenn man an anderer Stelle in Schulen investiert. Ich würde gerne nochmal zurückkehren zur Forschung von Martin Kriegel und seinen Kollegen, den Ingenieuren am Hermann-Rietschel-Institut in Berlin. Habt ihr in der letzten Folge vielleicht gehört. Martin Kriegel sagt, Lüftungskonzepte sind ganz wichtig. Kennen wir allerdings aus der Pandemie. Ne? Also Fenster auf, alle 20 Minuten am besten Stoßlüften. Denn nur wenn frische Luft reinkommt und verbrauchte Luft rausgeht, gibt es ausreichend Verdünnungseffekt gegen die Aerosole, an denen Viren haften können. Das haben viele Schüler und Lehrkräfte so praktiziert. Und dabei helfen dann auch CO2-Ampeln, die in manchen Schulen mittlerweile stehen, also die auf Rot springen, wenn die Luft im Raum verbraucht ist.
CO2 hat halt den großen Vorteil, dass wir einen Lüftungserfolg damit irgendwie sichtbar machen können. Aber jeder Mensch emittiert ja CO2 auch. Und in der Außenluft ist eine bestimmte CO2-Konzentrationsmenge, die ist, sagen wir mal, relativ konstant. Und dann kann ich messen, okay, wie gut ist der Lüftungserfolg. Wenn ich die Fenster zulasse, dann würde die CO2-Konzentration immer weiter ansteigen. Also das ist ein Vorteil, sodass ich sichtbar machen kann, wie gut ist der Raum gelüftet.
So, jetzt kann man sagen, okay, haben wir ja alle gemacht während der Corona-Pandemie in den Schulen. Machen wir doch beim nächsten Mal einfach auch wieder so. Aber noch besser ist es, wenn Lüftungsanlagen in den Klassenzimmern fest installiert sind, meint Martin Kriegel. Denn in vollbesetzten Klassenräumen, die sind ja oft nicht so groß, da reicht Lüften im Prinzip nicht aus. Wann immer ein Infizierter im Raum ist, ist es eigentlich nur eine Zeitfrage, bis sich die Erreger mit den Aerosolen im ganzen Raum ausgebreitet haben. Dann kommt man also mit dem Lüften womöglich schon zu spät. Und außerdem, im Winter, wenn es kalt ist und wenn es laut ist auf der Straße vor der Schule, dann wird eben am Ende vielleicht doch nicht gelüftet.
Und wenn man das jetzt rein ökonomisch betrachten würde, dann würde man sagen, also jedes Invest in Lüftungstechnik rentiert sich sofort. Also unmittelbar. Da kann man gar nichts falsch machen.
Und die Effekte kann man sogar klar beziffern. Auch da gibt es Forschung zu.
Genau, rein ökonomisch hat er ja gesagt. Also das deutet schon darauf hin, für Unternehmen gibt es Studien, die zeigen, durch gute Lüftungstechnik können Krankheitstage völlig unabhängig von Corona um ein Fünftel reduziert werden.
Ja, das ist schon ganz deutlich.
Aber auch, dass Kinder sich besser konzentrieren können, wenn die Luftqualität in Schulen besser ist. Dafür gibt es auch Belege. Das verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes.
Und auch zur Luftqualität der Schulen immer wieder Erhebung, wie viel Effekt das ist. Gibt es immer wieder. Also ich würde sagen, die Evidenz ist schon sehr hoch, also schon gut belegt, dass Luftqualität einen Einfluss auf das Thema Produktivität hat. Also wir steigern die Produktivität, indem wir für bessere Luftqualität sorgen.
Es gibt aber ja auch die Luftfilter, die in vielen Schulen während der Pandemie angeschafft wurden. Die sind sehr viel einfacher zu implementieren als eine eingebaute Raumluftanlage, weil man sie eben einfach nur aufstellt und manche kosten nur ein paar hundert Euro.
Das stimmt. Der Ingenieur sagt dazu, ja, besser als nichts, aber besonders nachhaltig findet er das nicht. Da müssen ja zum Beispiel dann schließlich auch die Filter irgendwann ausgetauscht werden, Verbrauchsmaterialien. Und außerdem, wenn wir jetzt bei Learnings aus der Pandemie sind, könnte man noch sagen, es geht ja eigentlich nicht nur um Krankheitserreger. Man könnte die Erfahrungen aus der Pandemie ja auch für den Alltag nutzen, also ohne eine Gesundheitskrise. Und da gibt es noch 1000 Gründe mehr für gute Lüftungstechnik. Kleinste Partikel aus Weichmachern in der Luft zum Beispiel. Oder
die Emissionen von Baustoffen, Baumaterialien, alles gast ja auch in den Raum aus. Auch Feuchtigkeit ist auch ein Thema. Jeder Mensch gibt ja auch Feuchtigkeit ab. Auch das muss aus dem Raum abgeführt werden. So, das können halt Umluftfilteranlagen nicht. Die filtern alle Partikel raus. Das ist auch gut und auch ja, also wirksam. Aber eben nicht die sonstigen Schadstoffe. Also eigentlich muss ich so oder so lüften mit Außenluft, damit ich die Schadstoffe allgemein aus dem Raum rausführen kann.
Und das tun eben Raumlüftungsanlagen tatsächlich auch. Ich habe Martin Kriegel am Schluss noch gefragt, ob er nicht vielleicht doch ein bisschen froh ist, dass das Thema Lüften und Raumluft durch die Pandemie so einen hohen Stellenwert bekommen hat. Und da hat er so gesagt, ja, schon. Aber eigentlich ist er jetzt schon wieder desillusioniert.
Gerade so in den Schulen, eine Diskussion haben wir schon seit über 100 Jahren mit dem CO2. Das ist ja nicht CO2 an sich, sondern den Schadstoffen in den Innenräumen. Ja, das beobachtet man ja schon wirklich so lange. Und alle 10, 20 Jahre gibt es Erhebungen zu Luftqualität in Schulen. Und immer kommt raus, auch es ist so ganz schlimm und man muss sowas machen. Aber es passiert halt nichts. So. Und das ist halt dann ein bisschen so immer ernüchternd. Und dahin schwappt es ja gerade wieder, wo man sagt, naja, Lüften war irgendwie ganz wichtig und ganz präsent. Aber jetzt so nimmt das wieder ab und man kommt wieder dahin, wo man vorher war.
Und all das gilt natürlich nicht nur für Schulen, sondern für alle möglichen Räume, in denen sich viele Menschen aufhalten. Übrigens müssen eigentlich bis zum kommenden Jahr alle öffentlichen Gebäude in Deutschland ein Luftqualitätsmonitoring haben. Dazu verpflichtet die neue Gebäuderichtlinie der EU. Und Martin Kriegel meint, so kompliziert ist das alles auch gar nicht. Man könnte sogar Rauchmelder mit gut 3 Euro pro Stück nachrüsten, sodass sie auch einen Sensor für Luftqualität integriert haben. Aber naja, wir dürfen gespannt sein.
Wir hatten bis hierhin in dieser Folge ziemlich viel graue Theorien und doch sehr gute Ideen. Die Frage ist aber, wie sieht es denn jetzt in der Wirklichkeit aus? Also gibt es zum Beispiel Pandemiepläne in den Schulen? Gibt es Learnings, die vielleicht schon umgesetzt worden sind?
Das wollten wir natürlich auch wissen. Und deshalb haben wir uns mit einem Kollegen aus dem NDR-Data-Team zusammengetan und eine Datenrecherche gemacht. Auch weil das ja ein Thema nicht nur für weitere Pandemien ist, sondern, wie wir eben schon gehört haben, auch für den Schulalltag in normalen Zeiten. Unser Kollege Klaus Hesseling aus dem Data-Team hat für uns in den Kommunen nachgefragt, also bei den Schulträgern, was geblieben ist von der Pandemie, was in den Schulen für Infektionsschutz und für den Fall von Homeschooling getan wird. Klaus hat das dann für uns zusammengetragen und ausgewertet und die Ergebnisse sind ganz interessant.
Jetzt muss man aber vorausschicken, dass wir kein repräsentatives Ergebnis haben oder, um es wissenschaftlich korrekt auszudrücken, wir haben keine statistisch saubere Zufallsstichprobe gezogen, wo also alle Merkmale der Schulen in Deutschland ausbalanciert repräsentiert sind. Und insgesamt haben nur 10% der Kommunen auf unsere Anfrage überhaupt geantwortet. Insgesamt 370 Schulträger.
Klingt nicht so viel erstmal.
Nee, ist es auch nicht. Das ist aber allerdings auch nicht ungewöhnlich bei solchen journalistischen Datenrecherchen mit einer großen Grundgesamtheit. Also sind viele Adressaten und viele äußern sich dann auch sehr häufig eben nicht.
Aber unser Kollege Klaus Hesseling hat das mal nachgerechnet. Mit den Kommunen, die uns unsere Fragen beantwortet haben, decken wir immerhin Gebiete ab, in denen insgesamt rund 8,5 Millionen Einwohner leben. Das ist also schon wieder nicht ganz so wenig. Und sie sind einigermaßen gut über das gesamte Bundesgebiet verteilt. Also kann man trotzdem vielleicht ein paar Trends erkennen. Indizien sozusagen, wie es um die Vorbereitung in Schulen auf künftige Pandemien steht. Im Osten schwächelt es etwas, muss man dazu sagen. Aber vor allem viele Kommunen im Nordwesten, in der Mitte Deutschlands und im Süden haben geantwortet.
Und dabei kam heraus, nur 1/3 der Kommunen, die geantwortet haben, haben ein allgemeines Pandemiekonzept für Schulen vorliegen. Wobei es in den großen Städten noch ganz gut aussieht. München, Köln, Hannover, Chemnitz zum Beispiel. Die Schulen selbst stehen aber offenbar auch in manchen Dörfern und Gemeinden ein bisschen besser da. Also ungefähr die Hälfte der Schulen in unserem Antwortpool hat demnach individuelle Pandemiepläne. Nicht mal die Hälfte der Schulträger hat aber mit Ja geantwortet auf die Frage, ob es bei ihnen eine übergeordnete Taskforce für den Fall des Falles gibt.
Interessant wird es, wenn man ein bisschen genauer nach Details solcher Pläne fragt. Also zum Beispiel, wenn man sich anguckt, ob die Schulen denn in der Lage wären, tatsächlich Ansteckungsmöglichkeiten zu reduzieren, indem Klassen und Lerngruppen verkleinert werden. Theoretisch antworten uns da viele Kommunen, ja, dafür haben wir ein Konzept. Konkret hat aber nicht mal 1/3 Pläne, welche Räume denn dann genutzt werden können oder wohin man Unterricht auslagern kann. Und ihre Planung bei Neubauten, also wenn es neue Gebäude für Schulen gibt, haben gerade mal 1/5 der Kommunen geändert, die uns geantwortet haben, um für bessere Raumluft zu sorgen zum Beispiel. Jetzt muss man dafür natürlich überhaupt erstmal neu bauen, aber trotzdem, da musste ich direkt an Martin Kriegel von der TU Berlin denken, der vermutet, dass die Aufmerksamkeit für das Thema eben schon längst wieder vorbei ist.
Ja, das klingt eindeutig so.
Es gibt da allerdings auch positive Beispiele, die wollen wir hier nicht unterschlagen. Die Gemeinde Edewecht im niedersächsischen Landkreis Ammerland berichtet uns von einem Neubau in einer Grund- und Oberschule, in dem die Räume jetzt größer gemacht werden und eine Lüftungsanlage gleich mit eingebaut wird.
Nachdenklich könnten einen allerdings die Antworten zum Thema bessere soziale Chancengerechtigkeit stimmen. 2/3 haben uns geschrieben, dass sie kein pädagogisches Konzept für bessere soziale Chancengerechtigkeit haben, falls massiv Unterricht ausfallen muss.
Ich habe da auch bei den Ministerien in den einzelnen Bundesländern nochmal nachgefragt. Und man sieht, dass es auf höherer Ebene natürlich Bemühungen gibt. Fast alle Bundesländer versuchen, Tablets für Schüler zur Verfügung zu stellen, die sich das nicht leisten können. Mhm. Manche legen besonderen Wert drauf, das zu betonen, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Sachsen, Rheinland-Pfalz und Hamburg. In Bremen gibt es seit der Pandemie ein wirklich ausführliches Rahmenkonzept mit Kohortentrennung und so weiter. Und zwar auch mit besonderem Blick auf benachteiligte Schülerinnen und Schüler. Auch in Nordrhein-Westfalen wird jetzt mehr getan für Kinder und Jugendliche mit schlechteren Startchancen. Und in Niedersachsen zum Beispiel steht die mentale Gesundheit in Schulen sehr im Fokus. Die haben auch die Stellen für Schulsozialarbeit und Schulpsychologen, Psychologinnen offiziell ausgebaut. Und das ist zum Beispiel auch in Schleswig-Holstein und Hamburg so. Aber es gibt auch Ministerien, die auf die Frage nach einem Sozialausgleich in Krisenzeiten antworten. Wir unterscheiden da nicht nach Sozialindex. Also wir gucken nicht grundsätzlich vorsorglich, ob man in Pandemien nochmal speziell umgehen muss mit Schulen, an denen besonders viele sozioökonomisch benachteiligte Schüler sind. Tenor: Da muss man eben individuell auf die Schüler achten. Aus Baden-Württemberg zum Beispiel haben wir so eine Antwort bekommen, aus Rheinland-Pfalz auch oder aus Sachsen-Anhalt.
Das klingt so, als hätten die verantwortlichen Schulpolitiker einiges gelernt aus der Pandemie, aber offenbar noch nicht genug.
Ja, und insgesamt kann man aus vielen Antworten aus den Kommunen auch ein bisschen rauslesen, dass es oft schwierig mit den Zuständigkeiten ist und sich Schulträger manchmal alleingelassen fühlen, wenn es um Pandemievorbereitung geht. Eine Marktgemeinde aus der Oberpfalz zum Beispiel schreibt uns, dass es erst eine allgemein anerkannte Aufarbeitung geben müsste. Wörtlich: Es ist schwierig, als kleine Kommune zu reagieren. Wir können nicht irgendwelche Schutzgüter vorhalten, die dann keiner braucht, die falsch sind oder die bereits nicht mehr verwendet werden dürfen. Bei manchen Ministerien wiederum heißt es, die Kommunen sind verantwortlich und wir dürfen nur bei Rechtsverstößen eingreifen.
Und genau solche Erfahrungen haben manche offenbar auch mit Luftfiltern gemacht. In Augsburg zum Beispiel wurden insgesamt 1800 Geräte angeschafft. Die dürfen jetzt aber von den Schulen nicht mehr benutzt werden, weil es zu teuer ist, die Verbrauchsmaterialien auszutauschen, also die Filter zum Beispiel.
Das ist das, worauf Martin Kriegel hingewiesen hatte, ne?
Ja, exakt. Und auch, weil die Energiekosten zu hoch sind. Es gab also ein staatliches Förderprogramm für die Anschaffung, aber wie es dann mit den Kosten für den Betrieb weitergeht, darum hat sich offenbar keiner gekümmert.
Also Strich drunter. Es muss mehr passieren in den deutschen Schulen in puncto Infektionsschutz und Vorbereitung auf einen möglichen Distanzunterricht. Aber es ist auch nicht so, dass nichts getan wird. Einige Kommunen haben das Thema sehr wohl auf dem Zettel.
Je nachdem, was für ein Erreger uns treffen könnte beim nächsten Mal, ist natürlich längst nicht alles davon relevant. Aber sicher ist, in der Frühphase einer Pandemie oder auch nur einer Epidemie müssen Maßnahmen ergriffen werden, solange es noch keine geeigneten Medikamente und vor allem auch noch keinen Impfstoff gegen ein Virus gibt.
Und genau darüber reden wir dann in der nächsten Folge. Wie findet man überhaupt ein antivirales Medikament, das gegen einen konkreten Erreger funktioniert? Sind wir dafür gut genug aufgestellt in Deutschland? Und haben wir beim nächsten Mal einen Vorsprung durch die neuen mRNA-Impfstoffe? Folge 6 unseres Podcasts hört ihr ab Dienstag, 25. Februar 2025 in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. 5 Jahre Corona, was haben wir gelernt, ist eine Produktion von NDR Info für die ARD. Autorinnen und Hosts: Daniela Remus und Corinna Hennig. Story, Editing und Redaktion: Katharina Marenholz. Unsere Producerinnen sind Marion von Klarenau und Christine Dreier. Projektleitung: Corinna Hennig. Für diese Folge bedanken wir uns bei unserem Kollegen Klaus Hesseling für die Datenrecherche und bei Madita Graumann für redaktionelle und logistische Unterstützung dieses Projekts. Und natürlich auch bei unseren Gesprächspartnern und Partnerinnen: bei Olaf Köller, Lars Schade, Dirk Brockmann, Hajo Zeb, Christian Drosten, Markus Altfeld, Berit Lange, Martin Kriegel und Andrea Kiesling. Alle Infos und Quellenangaben findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. Und bis zu unserer nächsten Folge möchten wir euch noch einen anderen Podcast ans Herz legen: die Ernährungsdocs. Host in diesem Podcast ist Julia Demann und sie spricht mit den 3 ErnährungsmedizinerInnen Matthias Riedel, Silja Schäfer und Viola Andresen. In jeder Folge widmen sie sich einer kniffligen Patientengeschichte und liefern jede Menge sachdienliche Hinweise für den eigenen Alltag rund um die heilende Kraft der Ernährung. Es gibt aktuelle Studien und natürlich immer auch ein Rezept zum Nachkochen. In Folge 12 geht es übrigens um Ernährungsstrategien, die für Menschen mit Long-Covid hilfreich sein können. Die Ernährungsdocs findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und den Link natürlich auch in unseren Shownotes.